Ich würde mir wünschen, dass das Thema nicht mehr so tabuisiert wird, dass man damit einfach offener umgeht. Für mich ist immer ein gutes Beispiel, dass viele Eltern Angst haben. Also Musik kann, glaube ich, ganz viel erreichen. Musik verbindet. Ja, also bei uns sitzen ja dann oft Menschen zusammen, ne, die, wo dann eben auch, kommt man ins Gespräch über Musik. Ne? Also ob das jetzt ein Schlagerabend ist oder ob das italienische oder spanische Klänge sind, dann unterhalten sich Menschen drüber, zum Beispiel, wo habe ich denn das letzte Mal gehört oder wo war ich denn im Urlaub? Und das fängt an, Menschen zu verbinden, und dann werden auch Erinnerungen geteilt.
Also ich habe früher Alben produziert, also so ganz klassisch, und bin auf Tour gegangen und so. Und da hatte ich aber tatsächlich auch schon die schweren Themen am Start. Aber ich muss sagen, ich sage immer, seitdem ich im Hospiz mit den Familienlieder schreibe, sind die Lieder gar nicht mehr traurig. Die sind so bunt wie das Leben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Silvia Beckert und Nadine Maria Schmidt. Nadine Maria Schmidt ist Liedermacherin und Silvia Beckert ist Leiterin des Leipziger Diakoniehospiz. Und warum die beiden heute zu Gast sind, das werdet ihr gleich erfahren. Aber vorher geht es los mit einer Folge Kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich euch entweder einen Begriff oder eine kurze Frage und bitte um eine kurze Antwort. Es geht los. Dieses Instrument spiele ich.
Keins.
Gitarre.
Das letzte Mal im Theater war ich.
10 Jahre her.
Jetzt im Frühjahr.
Das letzte Konzert, das ich besucht habe, war?
Lenny Kravitz.
Avo Perth.
Milch ist für mich.
Grundnahrungsmittel.
Gehört in den Kaffee.
Leipzig ist für mich.
Meine Stadt.
Heimat.
Mhm. Im Urlaub lieber Berge oder Strand?
Beides.
Strand.
Die schönste Art zu reisen ist?
Zu Fuß.
Also da, wo ich hin will, mit dem Flugzeug.
Okay. Ja, stimmt. Reist okay. Der Auto.
Diesen guten Film habe ich zuletzt gesehen.
Da bin ich raus. Nee, da komme ich jetzt auch auf keinen grünen Zweig.
Okay, gar kein Film. Oder ein Lieblingsfilm vielleicht.
Das rauscht manchmal so vorbei.
Genau, das wollte ich auch sagen. Das rauscht bei mir vorbei. Das gucke ich an, das konsumiere ich und dann ist er weg. Es gibt großartige Filme, aber mir fallen sie jetzt gerade nicht ein.
Dieses Musikstück lief als zuletzt bei mir.
Tabula Rasa von Avo Perth.
Ist es ein Chorstück, ne? Ist es ein Chorstück?
Ja, ich glaube, ich höre sehr viel Chormusik von Avo Perth. Rauscht auch vorbei, war?
Nee, tatsächlich. ich kann mir immer nicht genau merken.
Muss auch nicht das allerletzte gewesen sein. In letzter Zeit vielleicht eins.
Wie hieß er denn? American Girl von, ist jetzt relativ neu. Ich habe das Bild von mir, vom Sänger. Wer ist dort denn? Ich komme nicht drauf.
Das ist nicht schlimm.
Okay.
Nadine, du bist Liedermacherin. Gäbe es einen Beruf, den du sonst gerne machen würdest oder den du spannend findest?
Einen anderen Beruf, den ich spannend fände. Also würde ich nochmal auf die Welt kommen, dann hätte ich Psychologie studiert.
Und als was würdest du arbeiten?
Als Psychologin.
Okay. In einer bestimmten Einrichtung oder?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit Erwachsenen, denke ich.
Okay. Silvia?
Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich hab den Beruf so gewählt, wie er passt. Und der passt perfekt.
Genau. Ja, also meiner passt auch, aber so Psychologin ist schon auch.
Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie das kommt, dass ihr beide in Kontakt seid und heute hier sitzt, bevor wir dann mal einzeln gucken, was denn eure Aufgaben sind in eurem Beruf. Warum sitzt ihr beide zusammen heute hier?
Wie sind wir zusammengekommen?
Ja. Silvia spricht jetzt.
Genau. Wir sind zusammengekommen und zwar, wir haben im Hospiz eine Veranstaltung organisiert. Und dabei ist mir in der LVZ tatsächlich ein Artikel über Nadine aufgefallen, wo drin stand, dass sie eben Lieder macht für Verstorbene und oder für Eltern. Also da gab es den Bericht über das Lied für den kleinen Jungen, genau. Mhm. Und wir haben jemanden gesucht, wir haben noch so für unser Jahresgedenken jemanden gesucht, der vielleicht da auch das ein bisschen musikalisch umrahmt. Und dann habe ich dich angerufen Und so sind wir zusammengekommen. Und daraus hat sich tatsächlich mehr entwickelt.
Es ist mehr draus geworden
als tatsächlich das Jahresgedenken. Das ist es tatsächlich nicht geworden. Es ist dann tatsächlich, aber trotzdem ein kleiner Auftritt bei uns in einer Veranstaltung gewesen, zu einem Tag der offenen Tür. Und dann, ja.
Genau, und dann ist uns die Ausschreibung. Genau, und dann ist die Ausschreibung entstanden. Von der EU genau. Uns über den Weg gelaufen.
Genau.
Genau, und dann habe ich die Silvia angerufen. Ich sag mal, Silvia, habt ihr Lust? Ich habe da was gefunden. Oh ja.
Genau. Und Nadine, vielleicht kannst du mal sagen, was genau machst du denn in dem Hospiz?
Na, wir haben da das Projekt, das heißt Dein musikalisches Denkmal in der Hospizarbeit. Und da schreibe ich mit Hospizgästen und oder deren Angehörigen gemeinsam ganz persönliche Lieder für einen würdevollen Abschied. Es ist eigentlich eine Mischung aus Sterbe- und Trauerbegleitung und gemeinsamen Liedschreiben. Genau, also ich sage immer, die Familien haben die Lieder zum Ziel und ich die Sterbe- und Trauerbegleitung. Also, genau.
Bevor wir mal dazu kommen, warum ihr das macht, was ihr macht, vielleicht können wir den Begriff Hospiz nochmal erklären, vielleicht für Leute, die gar nicht so viel Kontakt haben oder das Wort auch gar nicht kennen. Was ist ein Hospiz?
Ein Hospiz ist eine Einrichtung für Menschen, die schwerst krank sind, also die sozusagen am Ende ihres Lebens sind, mit einer schweren Erkrankung, die also nicht mehr heilbar ist und die Unterstützung brauchen, wo zu Hause zum Beispiel auch die unterstütztes Netzwerk nicht mehr funktioniert. Ne? Also auch mit einem Palliativnotdienst, mit einem Pflegedienst, auch mit den Angehörigen, dass das nicht mehr funktioniert. Und dafür gibt es die Hospizeinrichtungen in Deutschland.
Wenn du eure Einrichtung mal beschreiben würdest, wie sieht der Alltag aus? Wie sehen eure Räumlichkeiten auch aus? Was macht euer Hospiz aus?
Also unser Hospiz ist, man stellt sich da immer so riesengroße Einrichtungen vor. Tatsächlich sind es immer sehr kleine Einrichtungen. Unser Haus hat 12 Betten, also wir haben 12 Zimmer, 12 Gästezimmer, weil bei uns sind Menschen, die zu uns kommen, Gäste. Und wir haben noch ein 13. Zimmer, das ist für die An- und Zugehörigen, wenn die sozusagen auch mal ihre Ruhe haben wollen und vielleicht das gerade nicht aushalten können bei ihren Angehörigen im Zimmer. Und ja, bei uns ist es, ich sage immer, bunt und laut und lustig, tatsächlich. Ja. Also man kann sich, viele stellen sich das so vor, dass das so ein, ja, das ist so ein Sterbehaus. Also die ältere Generation tatsächlich. Und das ist es tatsächlich nicht. Bei uns ist es hell, bei uns ist es bunt. Wir haben verschiedene Farben an den Wänden. Bei uns sind auch immer Veranstaltungen, wie zum Beispiel, dass wir mal einen Schlagerabend machen. Schlagerabende oder eben auch mal Themenpartys, wie zum Beispiel italienischer Abend, spanischer Abend. Dass eben unsere Gäste auch gemeinsam noch ihre Zeit sozusagen genießen können. Es kommt tatsächlich darauf an, mehr Lebensqualität sozusagen auch in der letzten Phase des Lebens zu schenken.
Ja. Wenn du das Wort Lebensqualität benutzt, was bedeutet das für dich?
Lebensqualität bedeutet, dass man vielleicht auch mal für einen Augenblick vergessen kann, dass es einem vielleicht in dem Moment so schlecht geht, dass man schwer krank ist und dass man gegebenenfalls den nächsten Tag nicht erlebt. Lebensqualität ist aber auch, dass Symptome gelindert werden und dass jemand da ist, der darauf achtet, dass es mir gerade schlecht geht und dass Schmerzen, also dass ich keine Schmerzen aushalten muss in dem Moment. Ja, und dass immer jemand da ist und mir zuhört, da ist, aushält.
Du hast gesagt, du bist Sozialarbeiterin eigentlich. Vielleicht kannst du mal erklären, wie kommst du zum Hospiz Leipzig?
Ich habe viele Jahre als Sozialarbeiterin im Krankenhaus gearbeitet und habe dort tatsächlich auch mit vielen Menschen gearbeitet, die eine Lungenkrebserkrankung hatten oder eine Lungenerkrankung auf einer Krebsstation, aber auch mit anderen Menschen, die zum Beispiel gastroenterologische Erkrankungen hatten und habe da fast 10 Jahre gearbeitet und habe da auch schon im Rahmen meiner Ausbildung als Psychoonkologin sozusagen die Angehörigen, aber auch unsere Patienten im damaligen Kontext begleitet, war da, habe zugehört, Gespräche geführt und konnte unterstützend da sein, um einfach um Wege zu eröffnen. Ne? Was gibt es für Möglichkeiten? Ne? Also viele Menschen wünschen sich, das ist eigentlich so, 99% aller Menschen wünschen sich das Sterben zu Hause. Diesen Weg kann man gehen, aber man muss alle mitnehmen. Also das gesamte Hilfenetzwerk, was es da gibt, muss man sozusagen kennen und ausschöpfen können. Und das hat mich immer erfüllt. Und ja, und irgendwann war die große Überlegung, das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, 2015 war die Überlegung vom Diakonissenkrankenhaus, ein weiteres Hospiz in Leipzig zu eröffnen. Und unser damaliger Rektor am Krankenhaus hat das dann peu à peu sozusagen entstehen lassen. Und spruchreif wurde es dann 2019, wo dann ein Grundstück gefunden wurde von der Kirchgemeinde in Eutritsch. Und dann wurde das immer gerne, also irgendwie immer konkreter. Ne? Dann wurde da geplant, da gab es einen Architekten, dann ist das Haus entstanden. Das Grundstück sozusagen erstmal befreit worden von den ganzen Garagen, die da standen. Und dann ist Stein auf Stein sozusagen dort entstanden. Also ja. Und ich habe mich dann auf die Stelle beworben als Leitung im Hospiz. Und ja, nun sitze ich hier.
Wenn du sagen müsstest, was ist das Schwierigste an deiner Arbeit und was ist das Schönste an deiner Arbeit?
Ich glaube, das Schwierigste ist für jeden, der bei uns arbeitet, das Aushalten, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell und das darf er auch sein und das darf er auch bei uns sein. Und eben dieses Aushalten dieser Machtlosigkeit, die man unter Umständen auch verspürt, ne? Wenn dann Menschen vor einem stehen und immer wieder dieselbe Frage stellen, aber der Papa muss doch essen und er muss doch trinken und die Mama muss doch das und ich glaube, das ist es manchmal, dieses Aushalten und das Schöne ist, man hat mit so vielen Menschen zu tun, die wirklich alle ganz individuell sind und ganz einzigartig, das wirst du sicherlich auch so sehen können, Nadine.
Oh ja.
Genau. Und das ist großartig, ja. Menschen kennenzulernen. Ja.
Nadine, du machst viel Musik, auch jetzt in dem Hospiz, aber vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu sagen, was du eigentlich für Musik machst, weil denn Musik hat nicht zwingend immer nur oder hat nicht nur mit Trauer zu tun, sondern vielleicht kannst du mal ein bisschen deine Musik erklären. Was machst du als für Musik?
Also ich habe früher Alben produziert, also so ganz klassisch und bin auf Tour gegangen und so. Und da hatte ich aber tatsächlich auch schon die schweren Themen am Start. Aber ich muss sagen, ich sage immer, seitdem ich im Hospiz mit den Familienlieder schreibe, sind die Lieder gar nicht mehr traurig oder sehr melancholisch. Die sind sehr berührend und ich sage immer, die sind so bunt wie das Leben. Ne? Also ganz häufig kommt eben diese Bitte auch, ja, aber das darf nicht so traurig sein. Ne? Und dann sage ich immer, wie war denn ihr Leben? War das nur traurig? Naja, nee. Naja, dann wird es auch bunt werden. Ne? Und deswegen, also, ja, das ist halt, ich bin halt sehr nah an den Familien dran. Ne? Ich bin ja sehr tief mit denen, habe viele, viele Gespräche. Und wenn ich die Angehörigen noch begleite, bin ich dann halt auch bei den Angehörigen mal zu Hause und so. Und was ich jetzt, also wenn ich das jetzt nochmal aufgreifen darf, was ich das Schönste finde, ist, dass ich mit Menschen zu tun habe, die in den meisten Fällen unglaublich authentisch sind. Mhm. Also dieses, da fehlt dieses durch die Blume, also damit kann ich manchmal ganz schlecht, ich mag immer lieber.
Meinst du direkt mit authentisch?
Ja, also genau, also dieses, da kriegt man halt mehr, oh nee, hab ich keinen Bock. Oder, oh nee, das geht halt nicht. Oder so, ne? Und damit kann ich halt total gut. Du sagst nur, da komme ich morgen wieder. Ne? Oder so. Also das ist so, ich mag einfach dieses Ehrliche von den Menschen, die in dieser Lebensphase sind. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei den Menschen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, ist es das, was ich am, also das finde ich einfach großartig. Und dass ich so ein Vertrauen entgegengebracht bekomme. Und wir wirklich am Lebensende dann nochmal so was Schönes miteinander machen und das auch so empfunden wird. Und wie die dann aufblühen, dass die das jetzt nochmal schaffen. Also was ich da erlebt habe, wie viel Kraft die nochmal entwickelt haben. oh nee, das machen wir heute, das, ich will das jetzt zu Ende bringen, so, ne? Ich bin dann auch schon am Aber, und das finde ich immer so großartig, wie die nochmal leuchten, nochmal für ihre Hinterbliebenen, also für ihre Angehörigen nochmal sowas zu schaffen. Ne? Also gerade wenn ich auch mit den Aufnahmen nochmal mache, ich biete ja auch an, da die, dass die am Ende des Liedes noch eine Originalaufnahme machen, nochmal so einen Gruß irgendwie an die Angehörigen. Und das ist immer ganz berührend, also wenn die weinen dann auch, ne? Weil es natürlich eine andere Bedeutung von Abschied hat. Es ist halt nicht einfach ein Tschüss, wie man das so sagt. Ne? Und ja, also ich habe unglaublich bewegende Momente.
Jetzt habt ihr beide das Wort bunt benutzt. Also du in der Beschreibung eures Hospizes und du auch in, also in der Beschreibung der Texte, dass deine Texte bunter geworden sind, wenn ich es richtig verstehe.
Ja.
Oder dass man eigentlich, wenn man vielleicht Klischee, dass man denkt, jetzt geht sie, macht sie Musik im Hospiz und jetzt werden die Texte schwerer, aber es ist das Gegenteil eigentlich.
Genau.
Und sie haben andere Facetten noch bekommen.
Ja.
Was heißt denn bunt für euch?
Was heißt bunt? Bunt heißt tatsächlich wirklich diese Individualität von jedem Einzelnen. Und das macht die bunte Mischung. Also von unseren Gästen, von unseren Mitarbeitenden, da ist ja auch jeder ganz einzeln und ganz individuell. Und jeder auf seine Art und Weise sozusagen geht er mit den Dingen um. Ich glaube, das macht bunt für mich auch aus. Ja.
Na, für mich ist bunt, also ich bin ja nicht jetzt jeden Tag im Hospiz und ich bekomme halt leider auch nicht alle Hospizgäste mit, aber bei mir ist bunt, ich bekomme einfach Geschichten erzählt und die sind unglaublich bunt, die Leben sind bunt, die Leben bestehen aus Tälern, aus Bergen, aus Menschen, die da waren, aus Menschen, die einen verlassen haben, also dieses Leben. Ne? Und was ich ganz besonders mochte, irgendeine Schwester hat mal gesagt, im Hospiz, da stehen Weinen und Lachen ganz dicht beieinander. Und das erlebe ich eben auch in den Begleitungen. Also wir lachen unglaublich viel, aber dann wird halt auch mal geweint, ne? Und es darf alles sein. Mhm. Und es ist selbstverständlich, dass das okay ist.
Vielleicht kannst du uns mal in den Prozess mitnehmen. Also wie geht es eigentlich los, dass so ein Song, dass ein Lied für jemanden entsteht? Wie arbeitet ihr, oder wie arbeitest du, wie geht es los? Wer sagt, es soll ein Song entstehen, ein Lied entstehen? Ist, von wem geht der Impuls aus und wie ist dann die Zusammenarbeit?
Na, in der Regel ist es so, also wenn ich die Familien zu Ende begleitet habe, dann gehe ich ins Hospiz und frage die Schwestern oder die Pfleger, ob sie einen Tipp für mich hätten, eine Empfehlung, wo sie denken, das würde der Familie gut tun oder das wäre was für die Familie. Und dann gehe ich tatsächlich einfach wie eine Physiotherapeutin oder eine Ergotherapeutin, gehe ich dann einfach in die Zimmer, stelle mich vor, stelle das Projekt kurz vor und frage halt, ob da Interesse bestünde, dass wir da was zusammen machen. Und also in den meisten der Fälle stoße ich auf ganz viel Begeisterung und Rührung und dann geht's los. Dann machen wir meistens gleich ein Erstgespräch. Erstgespräch wird dann geklärt, wer schreibt alles mit? Schreibe ich nur mit dem Hospizgast oder schreibt noch jemand von den Angehörigen mit?
Wer entscheidet der Hospizgast das alleine?
Ja, also ganz wesentlich ist Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit in dem Projekt, das ist mir ganz wichtig. Genau, und dann wird halt geguckt, kann jemand ein Instrument spielen, möchte jemand singen, möchte jemand eben so eine Aufnahme am Ende des Liedes machen. Ne? Das ist so das Erstgespräch und an wen soll das Lied gerichtet sein, ne? Aus welcher Perspektive soll es gesungen sein und so weiter. Und anhand dieser Information gehe ich dann nach Hause, mache dann einen individuellen Fragebogen. Der basiert auf der Methode ressourcenorientierte Biografiearbeit. Und dann gehe ich in diese Zweitgespräche oder auch Drittgespräche. Die richten sich immer zeitlich, je nachdem, wie die Menschen das kräftemäßig halt schaffen. Ne? Und dann gehen wir so ein bisschen die Fragen durch und gucken Fotos an, wenn welche da sind, erinnern uns. Und da geht es halt viel um Wertschätzung. Nur nochmal ein Blick aufs Leben zu nehmen, einen wertschätzenden Blick, nochmal einen gesunden Abschluss zu finden, zu gucken, wie habe ich denn Krisen gemeistert? Wer war denn da in den Krisen? Ne? Und wie bin ich denn da rausgekommen? Und was habe ich denn alles geschafft in meinem Leben? Oder auch, wie hat denn meine Persönlichkeit sich eigentlich entwickelt über die Jahre? Und ich glaube, der häufigste Satz, den ich so sage, ist, da können Sie sich aber mal auf die Schulter klopfen, ne? Was Sie alles geschafft haben und auch durchgestanden, ne? Und da ist halt immer, sehe ich immer die Menschen so wachsen, ne? Die dann plötzlich gerade sitzen und sich dann auf die Schulter klopfen. Und das ist immer ein ganz toller Moment. Genau. Und ja, und dann frage ich natürlich Hörgewohnheiten ab. Ne, wenn jemand jetzt Schlager gehört hat, dann gucke ich halt, was war die Lieblingsband, was war das Lieblingslied, gucke dann nach den Akkorden, damit ich einfach ein bisschen die Hörgewohnheit treffe. Ne, und dann stelle ich einfach verschiedene Akkorde vor, um schon mal zu gucken, was ist da für ein Gespür, ne? Was tut gut, was nicht so. Und dann legen wir auch so ist ein schunkliches Lied, also spiele ich mal ein Dreiviertel oder ein Sechsachtel vor. Welches Zupfmuster wollen wir verwenden? Ne? Das spiele ich dann vor und dann gucken wir mal. Genau, und dann gehe ich mit dem allen nach Hause und dann gehe ich in Songwriting rein. Und es kommt natürlich viel weniger in die Lieder rein, als ich jetzt da habe. Ich habe manchmal 20 DIN A4 Seiten voll mit Infos. Genau, und dann gehe ich da eben rein. Vorher haben wir noch besprochen, was soll rein. Es wird halt meistens ein Lied aus Zitaten, die derjenige immer mal gesagt hat. Ne? Oder es wird eine Ansprache, was will ich meinen Lieben noch sagen? Das kommt ganz oft rein. Und dann werden eben schöne Erinnerungen festgehalten. Oder eben auch, wie man in Verbindung bleiben will. Also zum Beispiel, keine Ahnung, was ich öfters habe, ist der Wind im Haar. Ne? Oder die eine, die hat irgendwie ihrer Enkelin, glaube ich, ihre Enkelin gesagt, dann, dass wenn das Gras am Fensterbrett, die haben da irgendwie so ein Gras ausgesät und wenn das dann sprießt, ja, dann denk an mich und ich denk an dich und so. Also, ne, solche Dinge einfach fließen dann ein. Ja, und dann gehe ich ins Hospiz, wenn ich fertig bin, spiele denen das vor. Ganz berührender Moment. Und wenn die dann zufrieden sind, wenn sie nicht zufrieden sind, dann machen wir nochmal eine Korrektur. Das hatte ich aber tatsächlich noch nie. Und bis auf Kleinigkeiten. Und dann gehe ich nach Hause, nehme das auf und schicke es ins Studio. Und dann stelle ich das halt auf CD oder Stick zur Verfügung. Oder eben in Raum der Erinnerung. Das nutzen die Leute auch sehr gern. Das ist eine virtuelle Erinnerungsseite bei mir auf der Seite. Und da kann man so anonym oder so öffentlich, wie man das gern möchte, eben noch Lebensdaten oder Fotos einstellen und da ist dann das Lied und das wird dann innerhalb der Familie gern geteilt, weil es dann einfach nochmal eine Möglichkeit gibt, auf andere Art und Weise über den Verstorbenen auch zu sprechen. Also das wird immer sehr gern angenommen.
Jetzt bist du ja für die erstmal jemand Fremdes, ne? Also ja, der auf sie zukommt und über seine Biografie zu sprechen oder über sein Leben, mhm, ist ja auch eigentlich erstmal was Intimes.
Ja.
Wie schaffst du es da, sag ich mal, Brücken zu bauen, beziehungsweise was hast du für Erfahrungen? Ist das, ist die Beziehungsarbeit erstmal vorher wichtig oder ist das relativ schnell durch die Musik, dass sie sich öffnen und dann sich da sehr offen für zeigen? Du hast gerade schon gesagt, dass oft sehr viel auf sehr viel Begeisterung stößt, aber gibt es da auch so ein bisschen manchmal Hemmung über? Also ich könnte mir vorstellen, dass für mich vielleicht auch, dass es auch gar nicht so leicht ist, das erstmal mit jemandem Fremden zu teilen.
Ja, also ich zitiere mal eine Dame, mit der ich gearbeitet habe. Und die hat gesagt, na, du kommst rein und man vertraut dir gleich.
Okay. So, also. Das muss man gut können, damit. Nee, aber das ist ja schon vielleicht, ne, also man gehört ja Vertrauen auch zu, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ganz viel. Aber ich glaube, das Wichtigste in meiner Arbeit ist immer, dass ich komplett gucke, wer sitzt mir gegenüber? Was braucht dieser Mensch? Also was ich in der Regel immer mache, bevor ich mit meinem Thema komme oder mit dem, was wir heute vorhaben, gucke ich erstmal, was raus muss. Also ich gehe erstmal rein und dann gucken wir erstmal, was muss jetzt raus, was beschäftigt den Menschen also gerade.
Bevor tagesaktuell ich, oder genau, jetzt gerade.
Also das ist immer ganz wichtig. Ne? Also damit, ich sage das immer, damit erstmal der Stöpsel gezogen ist, damit wir dann noch frei sind, miteinander zu arbeiten. Ne? Oder ob es heute überhaupt geht. Genau. Und ich finde, wenn man dann da, also den Menschen einfach den Raum gibt, dann hat man eigentlich ganz schnell das Vertrauen. Also Menschen lassen ist, glaube ich, so ein Thema. Ja.
Genau. Und man muss natürlich immer dazu sagen, dass ja nicht jeder Hospizgast das möchte. Das muss man ja auch sagen. Das, ne? Also nicht jeder ist so affin und sagt, ach, ich möchte da gerne noch was hinterlassen und dann auch gerne noch in Musik. Es gibt auch einige, also das gibt es auch in unseren Aufnahmegesprächen, erwähnen wir das natürlich immer schon, also dass es zumindest schon mal einen Berührungspunkt gibt. Und dann gibt es trotzdem den einen oder anderen, der dann sagt, das ist jetzt nicht so meins. Ne? Also nee, möchte das lieber auf eine andere Art und Weise und das brauche ich nicht. Aber man, ich glaube, da haben wir auch schon ein gutes Gespür innerhalb bei unseren Mitarbeitenden geschaffen, wo wir wissen, ah, okay,
genau,
das passt, das könnte gut passen. Also wir hatten tatsächlich auch schon mehrere Musiker bei uns, das muss man auch sagen. Und da hat es immer gut gepasst, fand ich. Also
bei mir war es jetzt bis jetzt ein Musiker, den ich hatte. Also 13 Denkmäler sind jetzt, also ich habe 13 Begleitungen jetzt gemacht. Und ein Musiker, ein Orchestermusiker.
Genau, ein Orchestermusiker.
Genau. Aber ja, prinzipiell, also das sage ich immer, also ich bin wirklich total dankbar immer, dass die, also dass das Pflegepersonal, also die Schwestern und Pfleger mir einfach so gute Tipps geben. Die haben da einfach ein Gespür für die Leute, ne? Die kennen die Leute ja viel mehr, als ich das jetzt kenne. Und die haben eigentlich fast immer recht. Also fast immer klappt das dann und passt sehr gut.
Dein musikalisches Denkmal heißt das Projekt und ist auch von der EU gefördert. Vielleicht, Silvia, was ist deine Rolle in dem Projekt, beziehungsweise wie ist eure Zusammenarbeit?
Unsere Zusammenarbeit besteht eigentlich darin, dass Nadine eigentlich wirklich den Hauptpart macht, muss man tatsächlich sagen. Weil tatsächlich an dem Musikschreiben kann ich mich nicht beteiligen. Ich kann sozusagen nur auf die Menschen zugehen und kann denen das vorstellen. Habe natürlich trotzdem die Projektleitung. Die Projektleitung besteht natürlich darin, viel Schreibkram zu machen. So. Ne, man muss immer im Austausch bleiben, natürlich auch mit der SAB Bank, die uns finanziert, ne, also die das Projekt ja netterweise finanziert, dass unsere Hospizgäste, die das in Anspruch nehmen wollen und möchten, das auch sozusagen umsonst bekommen. Also das ist ja ein Projekt, was eben über die EU finanziert wird. Und ja, da gibt es im Hintergrund ganz viel zu regeln tatsächlich. Mhm. Also das ist so mein Hauptpart. Und natürlich auch die Vernetzung, ne? Die zum Beispiel, wir haben eine Sozialarbeiterin, unsere Frau Schäfer, die natürlich auch da immer mit involviert wird und dann natürlich auch mit unseren Gästen darüber spricht. Ja.
In wie vielen Hospizen gibt es denn sowas, solche Projekte eigentlich? Oder ist das was sehr Unikates? Also es gibt es nur in Leipzig.
Genau, dieses, also Projekt. Das Projekt, das ganz speziell gibt es nur bei uns tatsächlich.
Gibt es andere ähnliche Projekte in anderen Hospizen, die ihr kennt?
Also mir wurde mal zugetragen, dass es an der Ostsee wohl einen Musiker gäbe, der irgendwie so ein Thema hat, verschenke ein Lied. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Hintergründe sind, weil also das an unserem Projekt ist ja dieses Besondere, dass ich ja auch Sterbe- und Trauerbegleiterin bin und eben das wirklich methodisch aufbereite. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der an der Ostsee da arbeitet, aber ich will mal in Kontakt mit dem gehen, da ich das ja auch spannend finde. Genau, und das macht, glaube ich, so ein bisschen dieses Besondere, also dieses Methodische.
Und dieses Programm ist wie lange gefördert von der EU? Ist das begrenzt und was muss man dafür tun, damit das verlängert wird?
Also begrenzt ist es tatsächlich jetzt bis Ende Februar 2027 und ist dann tatsächlich über anderthalb Jahre gefördert worden.
Ja, zwei Jahre.
Zwei Jahre, genau. Mhm. Wir haben angefangen im März 2025, genau. Mhm. Und es läuft jetzt noch bis Februar 2027.
Genau.
Zudem danach kannst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Da ja. Bist du ja ganz
zudem danach.
Emsicher.
Das weiß ich auch noch nicht so genau. Da arbeite ich so ein bisschen dran. Mhm. Weil das ist natürlich immer, also ein Hospiz, also das kannst eigentlich du ganz gut erzählen, also die Finanzierung eines Hospizes. Magst du da was dazu erzählen, bevor ich hier so mit meinem Halbwissen glänze?
Also generell Hospize in ganz Deutschland werden zu 95% über die Krankenkassen finanziert. Die 5% müssen sich alle Hospize über Spenden sozusagen finanzieren. Und das würde bedeuten, also das ist auch in jeder Einrichtung ein bisschen unterschiedlich, weil wir jedes Jahr auch eine Verhandlung führen mit den Krankenkassen über den Tagessatz, den wir bekommen pro Gast, pro Tag. Und wir brauchen im Jahr ungefähr 120.000 Euro, um sozusagen als Haus weiter zu existieren. Ja, also um unser Personal zu bezahlen, unseren Strom, unser Wasser, also alle Dinge, die so anfallen. Und
schneide raus.
Ja, also das ist sozusagen unsere Finanzierung und
ist die gesichert?
Naja, uns gibt es ja jetzt schon seit fast 3 Jahren. Also man kann sagen, dass man das, es ist ein großer Akt, man muss viel erzählen, man muss auch auf Menschen zugehen können und mit denen darüber sprechen können, weil Spenden heißt ja auch immer eine Freiwilligkeit. Wir können es nicht verlangen, aber wir können darum bitten.
Und gibt es irgendwas von der Politik, was die machen könnte, damit ihr nicht so auf Spenden angewiesen werdet?
Nee, die Politik hat es ja so festgelegt. Hm. Man muss dazu sagen, vor ungefähr 10 Jahren waren es tatsächlich noch 10%.
Das könnte sich ändern.
Also vor 10 Jahren waren es noch 10%, die Hospize sozusagen über Eigenfinanzierung, über Spenden selber finanzieren mussten. Da ist die Politik uns ja schon den ganzen Einrichtungen entgegengekommen mit den 5%. Und das hat auch seinen Grund, warum das so sein soll. Es soll tatsächlich nicht mit Tod Geld verdient werden. Das muss man ganz klar sagen. Das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum Hospize spendenfinanziert sind, zu 5%.
Ja, okay. Und da würde ich jetzt anschließen und eben sagen, und da ist eben so ein bisschen die Krux, ne, dass also jedes zusätzliche Projekt wäre ein Thema für Spenden. Und das wäre natürlich, zumal du mir auch mal erzählt hast, ne, dass Fundraiser zum Beispiel gar nicht irgendwie vorgesehen sind im Hospizkonzept, die aber ganz wichtig wären, um die Spenden halt professionell auch eintreiben zu können. Also eintreiben ist jetzt das falsche Wort, aber dass man die, wie sagt man, einwerben.
Spender gewinnen zu können.
Spender gewinnen zu können. Genau, und das wäre dann sozusagen dann auch nochmal ein zusätzlicher Punkt in dem Bereich. Und ich bin jetzt eben gerade dran, die Überlegung, einen Unternehmensförderkreis oder sowas in der Art zu gründen, wo ich so 10 Plätze im Jahr an Unternehmen vergebe, die Lust hätten oder sich vorstellen könnten, musikalische Denkmäler im Jahr möglich zu machen und damit eben würdevolle Abschiede möglich zu machen und damit sich vielleicht auch auszusuchen, in welchem Hospiz oder in welcher Einrichtung das stattfinden soll. Ne? Genau, also dass man in dem Bereich irgendwie guckt, aber da bin ich eben gerade erst dran und prokrastiniere noch so ein bisschen da anzurufen, weil das ja doch auch ein bisschen ein Kraftakt ist, mich da durchzuringen und sagen, hallo, hier bin ich. Genau, das ist so erstmal der Plan, genau.
Songs, die durch das Projekt entstanden sind, kann man sich auf der Homepage deinmusikalischesdenkmal.de anhören. Es sind sehr, sehr schöne Songs gewesen. Ich würde mal gerne, weil wir ein Kulturpodcast sind, bei der Musik nochmal bleiben. Mhm. Und der Funktion von Musik in der Trauerbegleitung beziehungsweise in der Begleitung von Menschen, die zeitnah sterben werden oder auf ihren letzten Metern in ihrem Leben begleitet werden von euch. Was kann Musik, was anderes nicht kann? Du hast jetzt auch einen Schlagerabend schon erwähnt, ne? Also jetzt will ich gar nicht nur in dem Projekt bleiben, sondern was für Musikformate oder wo taucht Musik in eurem Hospiz auf? Und welche Funktion übernimmt Musik? Und dann vielleicht, was kann Musik, was anderes nicht? Oder was erreicht Musik, was anderes vielleicht nicht kann?
Also Musik kann, glaube ich, ganz viel erreichen. Musik verbindet. Ja, also bei uns sitzen ja dann oft Menschen zusammen, ne, die, wo dann eben auch, kommt man ins Gespräch über Musik. Ne? Also ob das jetzt ein Schlagerabend ist oder ob das italienische oder spanische Klänge sind, dann unterhalten sich Menschen drüber, zum Beispiel, wo habe ich denn das letzte Mal gehört oder wo war ich denn im Urlaub? Und das fängt an, Menschen zu verbinden und dann werden auch Erinnerungen geteilt. Schöne Erinnerungen, vielleicht auch manchmal traurige Erinnerungen, ne, weil vielleicht war man in dem letzten Italienurlaub zusammen mit seinem Mann, der nun schon auch schon seit 10 Jahren tot ist. Aber das verbindet und das macht auch strahlende Augen. Also ne, einfach nochmal Dinge zu erleben, ja, gemeinsam zu erleben, auch mit anderen zu teilen. Ja. Das verbindet Musik.
Ja, und das wo, kann ich vielleicht ganz konkret, wo taucht Musik vielleicht noch auf? Gibt es, also wird, hört ihr zusammen Musik? Gibt es auch manchmal, wird noch Musik gemacht auch manchmal? Gibt es sowas? Oder
ja,
sind,
tatsächlich.
Also gerne mal konkret erzählen.
Wir haben einen älteren Herrn, der tatsächlich seine Frau bei uns verloren hat und die da auch begleitet hat. Und uns treu geblieben ist, so möchte ich es vielleicht nennen, und jeden Monat zu uns kommt und Musik macht bei uns. Also wir haben auch ein Klavier im Haus stehen und er singt tatsächlich dann gemeinsam auch Volkslieder mit den Gästen, die da sind. Und auch das wägt Erinnerungen, ja. Und das macht auch ganz viel, ja. Und das ist einfach immer auch ein schönes Zusammensein und er ist einfach auch immer gerne da und er erlebt ja auch tatsächlich nicht immer dieselben Gäste jeden Monat, ne? Sind ja auch immer unterschiedlich. Manchmal versterben ja bei uns Gäste relativ zeitnah oder sind eben doch länger da. Das kommt ganz drauf an. Aber er stellt sich da immer wieder drauf ein und ja, wir haben auch tatsächlich einen Pfleger bei uns, der auch selber sehr musikalisch ist. Hat selber eine Band und macht da auch ganz viele Veranstaltungen bei uns, spielt selber Gitarre und Mundharmonika und zitiert auch immer sehr gerne Ringelnatz. Da geht mein Herz auf, tatsächlich. Ich habe mir jetzt letztens schon ein Gedicht von ihm gewünscht, das hat er nämlich noch nicht gebracht. Ich würde dir ein Kachel aus meinem Ofen schenken.
Ach, ich habe dich
so lieb, genau. Mhm. Ja, das verbindet und das, das macht auch schöne Momente. Ja.
Hast du noch eine Perspektive da drauf?
Ja, also das Verbindende, das kann ich definitiv unterstreichen. Insbesondere merke ich eben, wenn ich jetzt, also wenn ich Familien wirklich, also sowohl den Hospizgast als auch die Angehörigen begleite, also den Übergang begleite, ich spiele das Lied dann auch auf der Beerdigung, wenn die Angehörigen mit dabei sind, genau, und begleite die Familie noch. Und dann ist das wirklich so ein verbindendes Element. Wir haben wegen mir zu dritt dieses Lied geschrieben und die eine dritte Person ist jetzt leider verstorben, aber es ist trotzdem gemeinsam geschrieben worden, es ist sich gemeinsam erinnert worden. Und das erlebe ich als eine ganz besondere, wertvolle Erfahrung für die Familien, für mich natürlich auch. Und dann ist in meinem Kontext auf jeden Fall ganz wichtig, an die Emotionen ranzukommen, also wirklich mal weinen zu können. Also ich weiß, dass im Trauerbegleitungsbereich, also dass wenn Angehörige nutzen das Lied dann zum Beispiel wirklich dazu, ihre Trauer zu verarbeiten. Also eine meinte mal, die hört das dann, wenn sie merkt, die Traurigkeit kommt, dann hört sie das eine halbe Stunde auf Dauerschleife, lässt alles raus und danach geht es ja wieder besser. Und dann macht Musik noch was, das kann ich nicht in Worte fassen. Da erzähle ich eine Geschichte, die ich gerade total gerne erzähle. Ich habe vor kurzem mit einer Familie, mit einer Uroma und ihrer Tochter zusammen für drei Urenkel geschrieben. Und die Uroma war dann verstorben und ich bin dann auf die Beerdigung gefahren, dieses Lied zu spielen. Und da sah ich das erste Mal die Urenkel, die waren so 5, 5 und 7. Und das eine Mädchen, das fremdelte total. Das hat eine totale Abneigung gegen Fremde gehabt, auch gegen mich. Ne, und dann habe ich am Ende dieser Trauerzeremonie dieses Lied gespielt. Und dann sind wir raus und dann war die Beerdigung und wir standen da am Grab der Uroma. Und dann kommt dieses kleine Mädchen zu mir und kuschelt sich an mich und will, dass ich sie auf den Schoß nehme. Also da habe ich jetzt immer noch Gänsehaut und Tränchen in den Augen. Und ich bin wirklich vom Friedhof mit drei Kindern an der Hand da raus. Und die waren die ganze Trauerfeier, saßen die bei mir auf dem Schoß und sind eigentlich, also ne, also insbesondere zwei, sind mir nicht mehr von der Seite gewichen und die Bedienung hat dann schon gedacht, ich bin die Mama. Also das kann Musik auch, also unglaublich berührend.
Ich höre auch raus, es hat auf jeden Fall auch was Tröstendes, ne?
Ja, oder, unbedingt.
Habe ich jetzt gerade gedacht, als ihr gesagt habt, verbindend, dass es auch was Tröstendes hat.
Ja, eine sagte mal so schön, für sie ist das Lied so ein heilsamer Begleiter.
Ja, also als ich die Lieder gehört habe, also einige der Lieder, habe ich gedacht, das hat genau etwas Tröstendes und auch eine Art Zuversicht oder eine Art schöne Leichtigkeit oder eine Art auch, ja, also nicht verbittert auf sein Leben zurückzublicken, sondern auf das, was an schönen Sachen passiert ist und was bleibt sozusagen.
Ich wollte tatsächlich noch was dazu sagen. Also ja, die Trauerfeiern sind das eine, aber es gab auch schon musikalische Schmankerl bei uns im Haus, wo tatsächlich auch der Schreibende, der mit dir zusammen geschrieben hat, sozusagen ein kleines Konzert noch aufgeführt hat.
Aha, was der?
Also das habt ihr ja zusammen noch gemacht, zu Lebzeiten sozusagen von unserem Gast.
Ach, wo wird das Konzert? Ach, das war der Orchestermusiker.
Ja.
Das war auch.
Da war die ganze Familie mit da, genau.
Ja, genau, da war ich sehr froh, dass es, also, dass das Team immer dann so schnell reagiert. Und ich dann komme, wir müssten mal. Genau, und dann haben wir echt relativ schnell noch ein Konzert für den Orchestermusiker und seine Familie und noch ehemalige Kollegen aus dem Orchester organisiert. Und ich hatte da noch meinen Mitmusiker Christoph Schenker am Cello, weil sich dann wieder irgendwie ergab, dass irgendwie er mit seinen Verwandten, mit dem Vater und dem Onkel, glaube ich, Musik gemacht hat über Jahre, also wie das immer wieder so läuft. Genau, und das war halt auch so eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, weil wir halt aus völlig unterschiedlichen Welten kamen. Ich weiß noch genau, wie ich vor der Tür stand und schwitzte und dachte, oh Gott, der Mann kann Noten. Und ich bin ja Autodidaktin. Und dann weiß ich noch genau, wie er zu mir sagt, na, wie soll denn das gehen? So ohne Notenkonzept. Dann dachte ich so, genau. Und dann hat er gesagt, na, spielen Sie doch mal was vor. Und dann habe ich ihm ein Lied vorgespielt. Und danach war alles erledigt. Der hing mir an Lippen und konnte das gar nicht fassen. Und dann haben wir uns dann Nachmittag ausgetauscht. Das war so herrlich. Ich habe gesagt, für mich liegt die Musik überall. Ich muss eigentlich nur aus der Luft greifen. Dann habe ich einen Akkord gespielt und dann habe ich einfach eine Melodie aus nichts erschaffen und der konnte es gar nicht fassen. Und das wissen Sie vorher nicht, was Sie da singen. Dann sage ich, nein, das kommt einfach aus mir raus und ich sang so eine Melodie und er erzählte mir, was ich jetzt für Noten gesungen habe. Und das war wirklich also eine ganz, ganz tolle Begegnung. Auch das kann Musik, ne? Es löst halt einfach so viel auf.
Jetzt hast du gesagt, du hast also früher ernstere Lieder geschrieben, jetzt hast du, oder deine Lieder werden vielleicht bunter. Mhm. Was hast du denn durch die Arbeit im Hospiz oder mit Menschen, die im Hospiz sind, über dich gelernt? Auch vielleicht über Umgang mit schwierigen Themen, ist jetzt eine sehr persönliche Frage, ne? Wenn du nicht beantworten willst, musst du auch nicht, aber hauptsächlich bei deinem musikalischen Schaffen auch oder Schreiben über Themen, inwiefern sich das vielleicht verändert hat bei dir durch deine Arbeit oder wie du auch über Dinge nachdenkst?
Also ich bin noch dankbarer geworden und also fürs Leben an sich und also was sich vor allen Dingen verändert hat, ist, dass ich eigentlich weiß, dass die Musik damals, das war alles schön und gut, aber das, was ich jetzt tue, da gehöre ich einfach hin. Also ich fühle mich da viel richtiger als das, was ich damals gemacht habe. Und damals habe ich mich halt nochmal ganz anders mit schweren Themen beschäftigt. Also ich habe auch mit Menschen geschrieben, zum Beispiel, die Kindesmissbrauch erlebt haben oder auch die Depressionen haben und Suizidgedanken und Kinder und weggekommene Pflegekinder. Also ich habe das im Prinzip schon immer gemacht, aber mir war es nicht bewusst. Und jetzt habe ich halt einfach genau das, also was ich halt am besten kann, also mit Menschen tief sein, nah sein und aus dem Gehörten und Gefühlten ein Lied machen und der Mensch gegenüber freut sich darüber und es ist für den was Besonderes. Also ich brauche halt einfach keine Bühnen oder ganz viele Zuschauer oder was, sondern wenn dieser eine Mensch da sitzt und berührt ist, wenn ich das Lied vorspiele, dann habe ich einfach das größte Geschenk, was ich haben kann, mit dem, was ich kann, Menschen berühren und ja, was Gutes in die Welt bringen.
Silvia, wenn du mal sagen könntest, Hospizarbeit in der Zukunft, in 10 Jahren, gibt es Projekte, wo du sagen würdest, oder das sollte viel mehr in der Hospizarbeit vorkommen, das sollte es viel mehr geben, wir haben jetzt ein Projekt gehört, aber gibt es da andere Sachen, wo du sagen würdest, das fehlt unbedingt, das könnte das Leben, ich sag's jetzt, weil du bunter machen als dem in dem Hospiz.
Ja, tatsächlich. Es gibt es heißt ja nicht umsonst, ne, dass ich das immer so sage mit dem bunt, laut und lustig.
Aber es ist auch wahrscheinlich typisch deutsch so ein bisschen, das Tod immer auch sehr stark mit Trauer und Schwarz und
dass
Traurigkeit.
Dass es immer noch traurig ist.
Es gibt ja in anderen Ländern auch, ne, die auf Beerdigung, wo dann gefeiert wird, ne, das Leben gefeiert wird zum Beispiel.
In Mexiko.
Ist auch, genau, ja, Mexiko, genau. Mexiko.
Genau, das Fest der Toten, Tag der Toten. Was ich mir wünschen würde, generell für das Thema Sterben, Tod und Trauer, vielleicht im Zusammenhang auch mit der Hospizarbeit, ich würde mir wünschen, dass das Thema nicht mehr so tabuisiert. Ja, tabuisiert wird. Dass man damit einfach offener umgeht. Für mich ist immer ein gutes Beispiel, dass viele Eltern Angst haben. Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Das Haus ist entstanden, ist eine Sackgasse, wo unser Haus steht. Und ganz viele Einfamilienhäuser stehen da drumherum. Und natürlich wohnen da auch kleine Kinder, ja, also Familien mit kleinen Kindern. Und die erste Frage, da war noch nicht mal richtig die Tür eingebaut, ist, ja, dann kommen ja hier ganz viele, da kommt ja mal Tatütata und da kommt hier immer der Leichenwagen und so. Ach, wie sollen wir das denn unseren Kindern erklären? Und das konnten wir gut aufdröseln, weil tatsächlich die Angst nicht bei den Kindern besteht, weil die gehen relativ offen damit um, das muss man tatsächlich so sagen, weil die fragen danach. Aber wir Erwachsene haben davor Angst vor diesen Fragen, die da kommen. Ne? Was passiert da? Wo geht der hin? Wo geht Opa hin? Wo geht Oma hin? Wo geht der Käfer hin, ne? Wenn er am Boden liegt, umgedreht? Und die Fragen sind tatsächlich die, die wir als Erwachsene als angstvoll empfinden. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da ein bisschen mehr noch in die Welt hinausgestreut wird, dass wir davor keine Angst haben müssen. Es sagt man ja nicht umsonst, die Frage, hast du Angst vor dem Tod? Das ist nicht die Frage, sondern vor dem Wie. Ja, nicht vor dem Tod, sondern die meisten würden sagen, nee, vorm Sterben selbst habe ich keine Angst. Aber vor dem Wie ich sterbe, bestehen ja Ängste. Ja, und da würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit kommt.
Wie?
Dass das tatsächlich nicht nur traurig sein kann.
Was bräuchte es dafür?
Mehr Platz und mehr Raum, glaube ich, in der Gesellschaft.
Wie kann das passieren?
Indem man drüber spricht, so wie wir das gerade tun. Ja, das ist so, ja. Und das darf auch sein, man darf traurig sein. Warum auch nicht? Und man muss immer sehen, es sind immer alle Beteiligten, die traurig sein dürfen. Ich sage immer, also hat letztens erst wieder ein Gast bei uns, die dann angefangen hat zu weinen. Und ich habe gesagt, das ist gar nicht schlimm. Sie dürfen weinen, weil sie verlieren auch was. Nicht nur ihre Kinder verlieren sie, sondern sie verlieren ihr Leben. Und sie verlieren ja auch ganz viel damit. Sie verlieren ihre Kinder, ne? Und dann darf man auch weinen und dann darf man das auch rauslassen. Ja, und ich finde, das kann man aber eben auch mit schönen Dingen nochmal hochholen. Und warum soll man auch jetzt nicht einen Luftballon steigen lassen zu einer Beerdigung? Und warum soll man da nicht tanzen, wenn derjenige großer Tänzer war? Oder wenn derjenige gerne die und die Musik gehört hat? Warum soll man die nicht einfach laut drehen? Ja, warum muss immer alles leise sein und warum müssen immer alle weinen und muss immer alles schwarz sein? Das ist auch so eine, das ist tatsächlich in Deutschland auch so was ganz Eigensinniges, dass wir immer in schwarz gehen müssen.
Aber ist das was typisch Deutsches oder Europäisches?
Also ich kann es ja erst nur für Deutschland sagen. Vielleicht, also tatsächlich für mich ist immer sehr eindrücklich, tatsächlich wirklich Mexiko, wo es wirklich immer bunt ist. Da wird gesungen, da wird dem Leben nochmal sozusagen Raum gegeben und aber auch dem Tod Raum gegeben.
Absolut. Da werden auch so Masken getragen, oder? Wenn es nicht das
mit. Ja, das wirklich, genau. Ja, die sind, oder? Ja, die haben dann, die sind ja immer so angemalt, genau.
Aber man muss schon sagen, dass es da wirklich eine Gegenbewegung gibt. Also es gibt einfach eine wirklich ganz tolle Bewegung in der Sterbe- und Erinnerungskultur. Also ich war bis jetzt, ich weiß nicht, ob das auch daran liegt, dass Menschen halt, die offen sind für dieses Projekt, dann auch ein bisschen, ein bisschen offener sind für eine individuelle Beerdigung. Also ich hatte ja noch nie eine Beerdigung, also jetzt, die ich begleitet habe, die schwarz war. Es war immer, kommt so, wie er denkt. Ne? Und da tut sich schon vieles. Ich bin zum Beispiel im Buhana-Netzwerk und da treffen sich ganz viele, die ganz tolle Sachen anbieten, wo man auch die Urne selber macht oder halt Erinnerungsstücke gebastelt werden. Und also da ist ganz viel in Bewegung. Und das ist also sehr schön zu sehen. Aber ich bin halt auch in dieser Blase, ne? Also ich denke immer, wow, was es alles Schönes gibt. Juhu! So, ne? Und deswegen, ich sage immer, Mut zur individuelleren Beerdigung. Aber da braucht es viel Aufklärung, weil eben ich auch immer wieder merke, auch in meinen Fortbildungen, dass einfach auch zu wenig Wissen darum besteht, was darf ich eigentlich bei einer Beerdigung, ne? Und das kommt dann sehr auf den Bestatter oder die Bestatterin drauf an, wie sehr die halt auch die Leute aufklären, ne? Haben die jetzt Lust auf Extras oder wollen die einfach nur klassisch schnell, schnell, ne? Und das ist so ein bisschen schade, dass da einfach so wenig Wissen existiert, auch wie lange darf ich eigentlich meinen Verstorbenen auch zu Hause haben. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Das sind alles Sachen, da ist so wenig Wissen. Und ich glaube, wenn mehr Informationen an die Menschen rausgehen, dann trauen die sich vielleicht auch mehr und sind nicht so ausgeliefert, dem Bestattungsinstitut so ausgeliefert, ne? Dass die das dann alles so ein bisschen bestimmen und machen und sagen, wie man das machen kann. Ne, sondern dass sie wirklich sagen, hey, ich hätte jetzt gern das. Ich hatte jetzt letztens eine Unterhaltung mit jemandem, da ist einer verstorben, der war Eventmanager. Und genau, und der hat halt ein unglaubliches Event aus der Beerdigung gemacht. Also das war eine Sause. Also der hat das erzählt, wie das war. Der hat gesagt, man brauchte eine ganze Zewa-Rolle irgendwie, um durch die Beerdigung zu kommen. Und da hat er halt nochmal so richtig seinen Beruf nochmal gezeigt.
Gefeiert.
Ja. Genau.
Letzte Frage. Du hast gesagt, du bist ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin. Was braucht es für eine gute Sterbe- und Trauerbegleitung? Vielleicht aber an beide die Frage. Was macht eine gute Sterbe- und Trauerbegleitung aus? Außer Musiker zu sein.
Musikerin. Ich glaube, aushalten. Also aushalten ist tatsächlich, viele mögen das Wort nicht, aber es ist wirklich so, das Dasein, das Aushalten, das Zuhören, aber auch im richtigen Moment innehalten. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was eine gute Trauerbegleitung ausmacht und das Gegenüber als den Menschen wahrzunehmen, der er auch ist, genauso individuell, ja, und mit seinen ganzen Macken, mit seinen ganzen Liebenswürdigkeiten, mit allem, was da dazugehört.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, es ist immer besser, ist einfach, wir sagen immer so, den Raum halten. Ne? Also einfach da sein. Also man nimmt sich als Mensch halt zurück und gibt dem anderen den Raum, das auszudrücken und das zu machen, was jetzt gerade dran ist. Ne? Also wirklich einfach Gefühle spiegeln und sowas. Das ist so eine ganz klassische Methode, nenne ich es jetzt mal, ne? Gesprächsführung. Und einfach, damit die Menschen diesen Raum bekommen, den sie vielleicht in manchen Bereichen gar nicht bekommen haben. Und dass da jemand ist, mit dem sie auch über den Tod sprechen können. Ne? So, weil das ist mit Angehörigen nicht immer so einfach. Weil das kommt ja meist, also oft so eine Reaktion von, ach na komm, wir haben doch jetzt noch ein bisschen Zeit. Das wird so weggestrichen. Ne? Mhm. Und ja, und ich glaube, das ist, was auch eine gute Sterbebegleitung ausmacht, ist, das eben nicht wegzustreichen, sondern den Raum zu geben und auch mal zu schweigen. Also wirklich einfach diese Stille auszuhalten. Ich habe mich mal mit einer Frau, die konnte halt auch nicht sprechen. Und das weiß ich noch. Und die wollte, dass ich das Lied nochmal vorspiele. Und dann habe ich das Lied gespielt und dann hat sie halt geweint. Und dann haben wir uns bestimmt 5 Minuten einfach nur in die Augen geguckt. Ich habe ihre Hand gehalten und sie hat geweint und hat mich dabei angeguckt. Richtig tief. Also diesen Blick werde ich nie vergessen. So. Und ich glaube, ja.
Ja.
Ist dieses Zeit nehmen oder dem Patienten, dem Menschen Raum geben und ihn zu sehen, wie er ist, ist dieses Zeit nehmen schwieriger geworden in letzter Zeit durch Aufgaben oder in der Hospizarbeit oder kann man das nicht so sagen eigentlich?
Das würde ich nicht sagen. Also wir haben schon die Zeit dafür. Also bei uns arbeiten ja ehrenamtliche Mitarbeitende tatsächlich genauso wie unsere ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter. Und wir haben da schon, ich sag mal, einen guten Personalschlüssel. Also im Gegensatz zu anderen Gesundheitseinrichtungen muss man sagen, also ob das jetzt eine Pflegeeinrichtung oder ein Krankenhaus ist, kann man sagen, wir können die Zeit haben und wir haben die Zeit auch. Und unsere Ehrenamtlichen sind da tatsächlich ein ganz großes Bindeglied, die, die eben ehrenamtlich sich Zeit nehmen und da sitzen, zuhören, da sein.
Sind das oft Menschen, die nicht mehr arbeiten oder ist
es? Das ist unterschiedlich tatsächlich. Kennst du, glaube ich, auch aus dem Kurs, ne? Sind tatsächlich von jung bis alt ist da wirklich jede Altersstruktur dabei, kann man wirklich so sagen.
Ja, absolut.
Ja. Also wir haben auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die kunsttherapeutisch bei uns Angebote macht. Und die ist eine der jüngsten, die ich tatsächlich kenne. Und ich glaube, das muss von demjenigen von innen kommen irgendwie, wie man so schön sagt.
Ich fragen, was sagen die Leute, warum sie das machen ehrenamtlich? Was sind so die
Beweggründe? Hm. Das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Unsere Hospiz, also unser Hospizverein sozusagen, mit dem wir ganz eng arbeiten, die legen schon Wert darauf, dass es tatsächlich nicht darum geht, sich selbst zu heilen, ja, weil man eben selber eine Erfahrung gemacht hat, dass man jemanden verloren hat oder dass man da eben irgendwie so auf sich selbst guckt, sondern da geht es wirklich darum, dass man für den anderen da ist. Ja.
Ja.
Da kannst du sicherlich auch kurz was dazu sagen, weil deine Beweggründe waren ja auch mal, den Ehrenamtskurs zu machen.
Ja, also ich habe den Ehrenamtskurs eben auch gemacht, insbesondere natürlich als Vorbereitung auf meine Arbeit am Leipziger Diakoniehospiz. Und war für mich eine unglaublich wertvolle Erfahrung und ich merke halt auch, wie wichtig dieser Ehrenamtskurs für mich war, gerade was Gesprächsführung angeht. Mhm. Und da sitzen wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Es sind natürlich auch Menschen da, die eigene Erfahrung haben und die sie dann dazu bewegt haben. Und aber es gibt auch Leute, die einfach sagen, sie haben was gesucht, was ihnen Sinn gibt. Sie würden gerne einfach was Ehrenamtliches machen und dann bin ich jetzt hier gelandet und finde das gut. Und gucken wir das mal an. Ne? Also ganz unterschiedlich.
Ihr habt, glaube ich, auch zum eine Spendenkampagne gerade laufen, oder? Ein Spendenprojekt. Ist das richtig oder gibt es das nicht mehr? Das Radl-Projekt ist schon abgelaufen.
Das Herzradeln?
Ja.
Das Herzradeln ist jetzt oder bald, nicht? Tatsächlich. Es ist noch, hat noch nicht stattgefunden.
Ihr könnt eine Werbung machen
genau.
Dafür, wenn ihr Lust habt.
Das Herzradeln, was heißt Werbung? Also wir arbeiten da tatsächlich mit Herrn Wiesner zusammen. Herr Wiesner organisiert das Ganze. Und macht da jedes Jahr sozusagen, tut er immer Firmen ansprechen und dann natürlich auch Menschen, die zusammen radeln über gewisse Kilometer. Da gibt es auch Strecken, die vorgegeben sind. Allerdings war da der Schluss sozusagen, dass man mitradeln kann, schon im April, Ende April. Haben sich auch wieder viele gefunden, die sozusagen die verschiedenen Strecken fahren. Also es gibt vier verschiedene. Und eine Strecke tatsächlich ist so gestaltet, dass die um Leipzig geht und ein Herz abbildet.
Oh.
Ja. Genau. Und das Projekt, das ist tatsächlich eher durch Herrn Wiesner entstanden. Das ist sein Herzensprojekt. Aber er unterstützt sozusagen damit ja auch Einrichtungen wie zum Beispiel uns als Hospiz oder eben auch die Krebshilfe oder eben auch das Kinderhospiz. Also er sucht immer sozusagen jedes Jahr dann Projekte aus, die er sozusagen dann bedenkt bei den Spendengeldern. Genau.
Wie kann man euch unterstützen? Gibt es was, wie man euch unterstützen kann?
Ja, also natürlich immer gern mit Spenden. Aber wir haben auch eigene Spendenprojekte. Also wir haben zum Beispiel ein Spendenprojekt, was wir jetzt gerade bei Crowdfunding der Stadt Leipzig mit auf der Seite hatten, wo wir eine Steinsäule gestalten lassen wollen von einer Steinmetzerin hier in Leipzig. Weil wir haben ja auch Rituale bei uns im Haus. Und ein Ritual ist zum Beispiel, dass wir immer gerne von unseren Gästen oder von den anderen Zugehörigen Steine gestalten lassen, ganz individuell. Mit zum Beispiel so, also wir haben jetzt Steine bekommen, wo Weinflaschen drauf sind oder Strandkörbe oder die Sonne oder Meer. Sozusagen, was den Menschen, um den es da ging, der bei uns verstorben ist, was ihn so ein bisschen beschreibt. Und diese Steine sollen bei uns im Garten einen Platz finden. Also wir haben einen relativ großen Garten bei uns am Hospiz und wollen diese Steinsäule sozusagen gestalten lassen. Und darum sollen sozusagen diese Gedenksteine sozusagen ihren Platz finden. Und das Projekt ist leider ja nicht so gelungen. Aber dafür würden wir gerne weiter sammeln, weil wir wollen das gerne bei uns umsetzen. Genau. Und dann gibt es immer viele kleine andere Projekte, ja, die dann auch auf unserer Seite zu finden sind.
Kann man gerne mal nachgucken. Ja. Wir haben heute viel über Musik geredet. Ganz zum Schluss, wenn ihr möchtet, könnt ihr eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Kann ein kleiner Künstler sein. Ihr könnt euch auch für eins entscheiden, wenn ihr wollt. Ein Buch, das euch geprägt hat, das zu einer bestimmten Zeit mein Lieblingsbuch war, was ihr gerade gelesen habt. Und eine Musik vielleicht, die euch geprägt hat. Oder zu der ihr eine besondere Erinnerung habt.
Also Musik, also meine Favorites, die sich sozusagen schon seit Jahrzehnten durchziehen, ist Avo Pärt und Radiohead. Das ist so meine absolute Lieblingsmusik. Und Bücher habe ich wahnsinnig viele gelesen, aber ich habe wirklich ein Problem damit, mich an die Titel zu erinnern. Also ich habe wahnsinnig viel Hermann Hesse gelesen früher.
Okay. Silvia.
Also Musik, die mich geprägt hat, das war tatsächlich Freundeskreis, muss man ganz klar sagen. Ja. Und das begleitet mich tatsächlich auch irgendwie immer durch mein ganzes Leben, weil da viel Wahrheit dahinter steckt in der Musik. Und natürlich auch tanzbar ist. Bücher. Ähnlich wie bei Nadine tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch schon viel gelesen. Und ich habe es immer schwer mit Titeln. Ja. Aber was ich tatsächlich gerade, bin jetzt nicht so ein Krimi-Fan, aber es gibt aktuell 3 Bücher, ich nenne jetzt mal einen Namen, von Fitzek, die sind tatsächlich keine Krimis. Aber da geht es um Tod. Und die sind wirklich toll. Also muss ich sagen, und die sind immer so leicht wegzulesen und lustig. Trotz dessen, dass es da irgendwie immer um Tod geht. Ja, also das sind so die mich jetzt so in den letzten Jahren begleitet haben, ja, tatsächlich.
Ganz herzlichen Dank für eure Empfehlung. Zu Gast heute bei Mich in Kultur waren Silvia Beckert, Leiterin des Leipziger Diakonie-Hospiz und Nadine Maria Schmidt, Liedermacherin aus Leipzig. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir.
Vielen Dank, Christoph.